Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Kommende Woche startet offiziell das Jahr der neuen Kulturhauptstädte Europas 2025. Bad Ischl in Österreich hatte diesen Titel bis Ende letzten Jahres inne, gemeinsam mit 22 anderen Gemeinden des Salzkammerguts. Die Region hat wegen ihrer landschaftlichen Schönheit immer schon die Menschen angezogen. Kaiser Franz Josef, das werden manche von uns auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit wieder in den Sissi-Filmen nachgesehen haben, besuchte Bad Ischl regelmäßig und er war so etwas wie ein Vorfahre der Influencer, denn seitdem boomte der Tourismus in der Region. Aber es kamen nicht nur die üblichen Erholungssuchenden hierher, auch viele Künstler entdeckten das Salzkammergut für sich. Literaten, Maler, Komponisten ließen sich während der Sommerfrische inspirieren. Einige siedelten sich hier an, andere stammen gar von hier, wie die Künstler Klaus-Maria Brandauer oder Hubert von Geusern. Und so manches kulturelle Werk spielt in der Region wie die Operette »Das weiße Rössel am Wolfgangsee«. Mein Kollege Stefan May hat natürlich einen entsprechenden Tenor vor Ort ans Mikrofon bekommen.
Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen.
Kein Opernsänger auf der Bühne, sondern der Geschäftsführer der Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt Mario Michelin hat in seinem Büro in St. Wolfgang die berühmteste Arie aus der Operette geschmettert. Und gleich danach muss er wieder zurück zum Zug, um ihn persönlich auf den Schafberg zu steuern. Michelin ist ausgebildeter Tenor, aber im Salzkammergut liegt die Musik ohne dies in der Luft. Auch im operettenumwobenen Hotel Weißes Rössel, bestätigt Restaurantmanager Alexander Stadler.
Die Operette ist unser tägliches Brot, also das ist unsere Rösselterrasse, lebt von unserer Operette und wir leben davon. Und natürlich kann jeder von unseren Kellner diese Lieder und diese Melodien auswendig, das ist ganz klar.
Die Gäste erwarten häufig, dass in St. Wolfgang die Operettengeschichte weiterlebt. Dabei ist das gar nicht der historische Ort, der die Inspiration zu dem Stück lieferte. Um darüber mehr zu erfahren, müssen wir ein paar Kilometer weiter nach Bad Ischl. Im Innenhof des Hotels Austria steht die Stadtführerin Dorothea Kranerbittel vor einer Büste von Johannes Brahms.
Und diese Büste hat kein Minderer modelliert als Leopold Petter, der Zahlkellner aus dem Weißen Rössel, das es tatsächlich gab, allerdings nicht in St. Wolfgang, sondern in Laufen bei Bad Ischl. Und dieser Leopold Petter, die Rösselwirtin und diese Kathi von der Post, die es in der Revue-Operette auch gibt, diese drei Personen haben Oskar Blumenthal inspiriert, dieses Theaterstück Das Weiße Rössel zu schreiben. Und erst 1930 wurde die Geschichte aus dem 19. Jahrhundert wieder aufgegriffen und von Ralf Benatzky vertont in eine Revue-Operette. Und dann hat man das Ganze an den Wolfgangsee gebracht.
Vor einer langgestreckten, kaisergelb gestrichenen Villa mit grünen Fensterläden am Rand von Bad Ischl plätschert ein Springbrunnen. Rundherum ein weiter Park mit Kieswegen, die von gusseisernen Laternen gesäumt sind. Es riecht nach frisch gemähtem Gras. 82 Mal ist Kaiser Franz Josef von Wien hierher gekommen. Nachfahren von ihm wohnen noch in der Villa. Regelmäßig übersiedelte der Kaiser samt seinem Hofstaat für Monate ins Salzkammergut. Arbeitsurlaub, heute würde man dazu sagen, Vacation. Doch es war nicht nur des Kaisers Entourage, die nach Bad Ischl kam, erzählt der Ururenkel des Kaisers Valentin Habsburg-Lothringen.
Franz Josef hat natürlich durch seine Präsenz auch viele Künstler mit angezogen und auch aus der Wiener Gesellschaft und darüber hinaus aus den verschiedenen Teilen des Reiches sind sehr viele interessante Persönlichkeiten in Salzkammergut gekommen und dadurch ist auch das Salzkammergut ja beliebt geworden als Sommerdestination schon in der damaligen Zeit. Also die sogenannte Sommerfrische ist ja auch ein Begriff, der von der damaligen Zeit geprägt wurde.
Kein Wunder, dass man den Spuren der Künstler auf Schritt und Tritt in Bad Ischl begegnet. Sie ist eine gediegene Kurstadt mit Vergangenheit, mit alten Villen in gepflegten Gärten, die Holzveranden und Balkone aus filigran ornamentiertem Metall zieren. In einem unscheinbaren Häuschen im Biedermeier-Stil am Rand des Kurparks war einst Emmerich Kallmann eingemietet. Rosenstöckel wird es genannt und Giacomo Meyerbeer hat da seinen Krönungsmarsch komponiert, erzählt Stadtführerin Kranerbittel.
Dieses Rosenstöckel war am Beginn des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Sommerdomizil der Künstler. Die haben sich hier eingemietet, weil sie hier ein eigenes kleines Häuschen hatten und die Gelegenheit hatten, hier in Ruhe zu komponieren. Das wäre in einem Hotel nicht möglich gewesen. Franz Leher speziell hat ja gerne in der Nacht gearbeitet. Das heißt, da hat er auch das Klavier benötigt und das war nicht immer leise, wenn er komponiert hat. Hier hat er den Graf von Luxemburg komponiert und auch Teile der lustigen Witwe.
Leben, Schweigens, Wüsten, Geigen,
mit den Tantiemen aus der lustigen Witwe konnte sich Leha 1912 am Quai entlang der Traun eine eigene Villa kaufen. Zweistöckig, blassrosa, mit zierlichen Balkonen und schmalen, langen Fenstern. Leha wollte aus Bad Ischl das Bayreuth der Operette machen. Immerhin waren im Lauf der Zeit mehr als 30 Operettenkomponisten in der Stadt, von Johann Strauss bis Oskar Strauss. Fast in Sichtweite zur Leha-Villa auf der anderen Seite der Traun liegt mitten in der Stadt ein beliebtes Touristenziel, die Hofzuckerbäckerei Zauner. Doch zu Kaisers Zeiten war vielmehr das Café Ramsauer angesagt. Das inzwischen älteste Kaffeehaus des Salzkammerguts und des ländlichen Raums überhaupt ist heute ein ruhiges Café im Wiener Stil. Gedämpfte Stimmen, knarrender Fußboden, Sitzecken aus weinrotem Samt, Künstlerfotos an den Wänden. Vor mehr als 100 Jahren trafen sich hier aber die bekannten Künstler.
Arthur Schnitzler, Johann Strauss, Johannes Brahms, alle Künstler, die hier waren, auch Katharina Schratt, das war das begehrte Künstlercafé. Beim Zauner ging's gediegen ab, sagt man, und beim Ramsauer ging eben die Post ab. Anscheinend hat Alexander Girardi hier auf den Tischen getanzt.
Alexander Girardi. Der gefeierte österreichische Schauspieler und Sänger am Ende des 19. Jahrhunderts. Ein paar Schritte weiter in der Pfarrkirche spielte Anton Bruckner auf der Orgel. Im einstigen Hotel zur Post gleich daneben machte der Dichter Robert Musil 1930 Urlaub. Von Bad Ischl im südlichsten Zipfel Oberösterreichs sind es ein paar Stationen mit der Bahn zwischen den näher rückenden Bergen hindurch ins steirische Salzkammergut. Auch hierher zog es die Künstler, allerdings mehr die Literaten. Der Altausseersee wurde deshalb auch als Tintenfass bezeichnet. So hatte der deutsche Schriftsteller Jakob Wassermann am See eine Villa, erzählt Pamela Binder, die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Ausseerland.
Zum anderen glaube ich, dass wir sehr stark auch durch den Erzherzog Johann geprägt waren, der ein Visionär seiner Zeit war und selbst seine Themen hatte mit dem Haus Habsburg, mit der Wiener Hofburg, mit dem Zeremoniell. Und dadurch waren in diesem Teil des Salzkammerguts ganz andere Persönlichkeiten unterwegs. Also nicht nur Kaisertreue, sondern auch Menschen, die Dinge auch in Frage gestellt haben, schon in ihrer damaligen Zeit und Neues schaffen und kreieren wollten, die sich nicht automatisch dem Usus der Zeit unterworfen haben.
Um sich inspirieren zu lassen, kamen Denker wie Schopenhauer und Nietzsche ins Ausseerland, aber auch Schauspieler, Schriftsteller, Komponisten und Maler, etwa der Aquarellist Rudolf von Alt.
Ein wunderbares Bild der Drisselwand mit dem Altausseersee ist hier zu finden. Aber das geht dann auch weiter über Komponisten und Literaten wie Gustav Mahler, der auch hier war und nicht nur am Attersee verortet werden kann. Wir hatten Sigmund Freud als großen Denker hier und ganz besonders, weil er heuer seinen 150. Geburtstag feiert, Hugo von Hofmannsthal, der bereits schon in Kindertagen mit seinen Eltern, die eine Bankiersfamilie, hier schon die Sommerfrische verbracht hat und 30 Sommer lang auch dann mit seiner späteren eigenen Familie im Ausseerland verbracht hat. Und hier ist ja auch das Stück Jedermann entstanden.
Die Titelfigur spielt bei den diesjährigen Salzburger Festspielen Philipp Hochmeier. der ebenfalls gerne ins Ausseerland kommt. Nicht nur die Landschaft, nicht nur kulturelle Engagements oder die ersehnte Ruhe in der Natur könnten nach Meinung von Pamela Binder Gründe für die Anziehungskraft der Region auf die Künstler sein.
Ich glaube, dass die Seele der Ausseerländer so gestrickt ist, dass man sich nicht anbietet und sagt, darf ich ein Autogramm haben und den Leuten ständig auf die Schulter klopft, sondern wir lassen die Leute, die zu uns kommen, auch sein und ihre Auszeit genießen. Und es ist uns eigentlich ein bisschen egal.
Stolz ist man aber doch auf all die Berühmtheiten, die im Lauf der Zeit im Ausseerland ihre Sommer verbracht hatten oder es noch tun. Auf Staffeleien wird entlang von Künstlerwegen einer Via Artis über die Kunstschaffenden, die es hierher gezogen hat, informiert. Staffeleien finden sich aber auch am Attersee. In ihm spiegeln sich nicht die Berge wie im inneren Salzkammergut, sondern er liegt offen in einer Hügellandschaft, die ins Salzburgische hineinreicht. Die Staffeleien sind hier einem einzigen Künstler gewidmet, dem Maler Gustav Klimt, erzählt Mariella Koret, stellvertretende Obfrau des Vereins Klimt am Attersee.
Er ist nur zur Sommerfrische an den Attersee gekommen und bis zum Ende seines Lebens von 1917 war er dann das letzte Mal da, mit einer kleinen Unterbrechung. Er hat zu spät reserviert die Villa Oleander. Und daraufhin ist er nach Malcesine gefahren am Gardasee und war ganz enttäuscht vom Gardasee, weil der Gardasee längst nicht diese Farbspiele hat, wie der Attersee eben sie hat. Die sind nicht vergleichbar mit keinem anderen See, also vielleicht noch der Königssee oder der Blitwitzsee. Die haben ähnliche Kalkanhäufungen und diese speziellen Algen, die sich da draufsetzen. Auch bei grauem Himmel hat man unglaubliche Farbenspiele hier. Die gehen von Türkis, alle Blautöne, also es ist wirklich unglaublich. Ich lebe hier am Attersee und ich bin immer wieder Zeuge von diesen unglaublichen Farbspielen und Farbkombinationen. Und das hat Gustav Klimt hier sehr fasziniert und sehr in Bann gezogen.
Ihm kam eine Neuerfindung zugute. Pigmente konnten in Tuben erworben werden. Das erleichterte es den Künstlern, ihre Motive in der Natur auf Leinwand zu bringen. Ein Viertel von Klimts Werk, seiner Ölgemälde, sind Landschaftsmalereien. Die meisten von ihnen hat Klimt am Attersee geschaffen, erzählt Koret beim Spaziergang durch Schörfling am Nordufer des Sees.
Er zeigt einfach die Natur in ihrer vollen Kraft, in ihrer Vitalität. Und er ist auch als Maler des ewigen Blühens bezeichnet worden von seinen Zeitgenossen, weil er einfach die Kraft und die Vitalität des Lebens darstellen wollte durch die Natur. Es ist viel recherchiert worden und sehr viel ikonografische Aufklärungsarbeit hat stattgefunden durch die letzten Jahrzehnte. Und das hat es für uns so spannend gemacht, hier am Attersee, wo wir hier am Attersee leben, dass man herausgefunden hat, wo ist er wahrscheinlich gestanden mit seiner Staffelei und wo hat er diese tollen Bilder eben gemalt, die uns bis heute erhalten geblieben sind und die den Attersee eben so einen speziellen Ort machen, weil Gustav Klimt und der Attersee sind so verknüpft wie Egon Schiele mit Krumau oder wie Monet mit Giverny. Also Gustav Klimt ist einfach vom Attersee nicht wegzudenken.
Fünfmal hat er das Schloss Kammer gemalt, erzählt Mariella Koret, als wir an dem Grundstück vorbeikommen. Und sie erzählt von einem Meisterwerk Klimts, seinem Fries im Palais Stockliet in Brüssel. Ein Faksimile der Skizzen zu dem Fries konnte das Klimt-Zentrum für Schörfling erwerben.
Dieses Stocklet-Fries ist inspiriert von den Kastenbäumen am Rande zum Seeufer hin von der Villa Oleander, wo Gustav Klimt zwischen 1908 und 1912 seinen Aufenthalt, seinen jährlichen Sommerfrische genossen hat.
Weiter am Seeufer entlang windet sich die Straße mehrere Kilometer bis Steinbach, das ebenfalls untrennbar mit einem Künstlernamen verbunden ist. Mitten auf einer kleinen Wiese am Seeufer, wo ein paar Segelschiffe schaukeln, steht ein adretter, kleiner, weißgekalkter Bau mit je einem Fenster nach jeder Seite. Das Komponierhäuschen von Gustav Mahler. Beim Betreten des Raums erklingt schon seine Musik. 1893 kamen er und seine Geschwister zur Sommerfrische in den nahen Gasthof zum Höllengebirge.
Das war aber dem Gustav Mahler nicht leise genug. Er war nicht ungestört. Die anderen Gäste haben ihn gestört. Einfach das rundherum, die Nähe auch zur Straße. Und dann hat er auf Anfrage, ob man nicht da in der Wiesen, also direkt beim See, ob er sich nicht da so ein Komponierhäuschen errichten könnte. Und da hat niemand was dagegen gehabt.
Sagt Johanna Kiebler vom örtlichen Tourismusverband.
Er hat ein Klavier kommen lassen aus Wien. Das ist mittels Zug nach Kammerschön und dann mit dem Schiff nach Steinbach und dann von der Schiffshaltestelle in Steinbach bis hierher nach Seefeld transportiert worden. Und da hat er dann die Ruhe gefunden, die er braucht hat für seine Symphonien, weil im Kopf waren die ja schon. Aber schreiben hat er es nur müssen und da hat er die Ruhe gehabt.
Und auch in dieser Gegend bildete sich ein Treffpunkt der Künstler der damaligen Zeit heraus.
Johannes Brahms, der sich ja viel in Ischl und Gmunden aufgehalten hat, war ja immer wieder auf Besuch in Unterachtrüm. Da gibt es eine Villa, der Berghof. Und der hat gehört dem Brühl. Und da war der Goldmark auf Besuch und der Brahms war auf Besuch. Und dann waren auch Samuel Fischer vom Fischer Verlag. Dann war da Felix Salten. Die waren alle da am Berghof in Unterach. Das war so ein Kulturhotspot. Für einen Maler war das interessant. Der ist zum Beispiel mit dem Radl nach Unterach gefahren am Berghof und hat dort am Klavier die zweite, glaube ich, Prima Vista gespielt. Mit dem Brühl. Wahnsinn.
Doch dann kam der Erste Weltkrieg und die Idylle brach ein. Eine weitere Zäsur war die Zeit des Nationalsozialismus, denn viele der Künstler waren Juden. Daran möchte die künstlerische Leiterin des Kulturhauptstadtjahres Elisabeth Schweger erinnern.
Es waren die großen Künstler, die eigentlich Europa geprägt haben, hier im Salzkammergut. Ob das jetzt Jakob Wassermann war, Gustav Mahler, ob das Stefan Zweig war, ob das Schönberg war, Klimt war auch da, es waren Wittgenstein, war da, Leonard Tonelia, Hugo Wolf. Es waren einfach unglaublich viele Künstler da, die diese Region extrem geprägt haben, die dann weg waren plötzlich. Aber man kann Künstler verjagen und man kann sie auch vernichten und umbringen, aber die Kunst nicht. Und diesen Beweis will man dann schon antreten, ja, dass diese Denker, diese Künstler auch unser Sein irgendwie geformt haben. Und das finde ich in dieser Region schon sehr beachtlich und erstaunenswert.